Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
Keep racing
auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite heute auch wieder mein Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Aloha.
Und von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com der Chefredakteur Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin, hallo Ole.
Wir haben heute wieder ein wunderbares Interview für euch parat und das ist die gute Seite von, kann man nicht sagen, die gute Seite von Corona gibt es nicht, aber wir bekommen aktuell, weil vielleicht auch Zeit da ist oder weil einfach auch einfach mal was gemacht werden kann, was so außerhalb der Norm ist, ein Interview mit jemandem, der schon lange eigentlich nicht mehr in der Formel 1 tätig ist, der aber bei euch da draußen, wo wir gefragt haben, wen wollt ihr mal im Interview haben, einer der ist, der mit am öftesten genannt worden ist. Und deswegen freue ich mich sehr, dass der ehemalige Hauptverantwortliche werkseitig für das BMW Formel 1 Projekt, ehemaliger de facto Teamchef von BMW Sauber und vielleicht kann man das dann später mal so sagen, der wahre Entdecker von Sebastian Vettel bei uns ist. Hallo, Mario Theissen.
Ja, hallo zusammen.
Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, Ihnen geht's gut.
Alles bestens und ich freue mich, an die alten Zeiten wieder erinnert zu werden und darüber sprechen zu können.
Wie oft reden Sie denn noch so über die alten Zeiten in der Formel 1?
Das ist sehr selten geworden, weil ich persönlich ziemlich vom Gas gegangen bin, in doppelter Hinsicht. Ich fahre nicht mehr so schnell wie früher und ich befasse mich hauptsächlich mit Autos, die gar nicht anders können. Ich bin nämlich in die Oldtimer-Szene eingestiegen.
Ja, also es ist also der komplette Wandel, den haben Sie auch vollzogen. Verfolgen Sie die Formel 1 denn noch, die aktuelle?
Ja, aber ich muss sagen, sozusagen als Fan von der Tribüne oder am Fernseher, Tribüne selten natürlich, aber am Fernseher. Und deswegen bin ich auch nicht mehr so nah dran wie früher. Es ist also schon ein ordentlicher Abstand entstanden.
Wie ist eigentlich Ihr Weg, sagen wir mal, erstmal breit hin zu BMW entstanden? Also wie sind Sie in die Automobilbranche gekommen?
Ja, das war relativ einfach. So ungefähr mit 4 Jahren war für mich klar, dass ich später etwas mit Autos machen wollte. Und ich habe dann nach dem Abitur an der RWTH Aachen Maschinenbau studiert, die Autos immer fest im Blick, die Autos und die Motoren natürlich. Und am Ende des Studiums habe ich ein paar Bewerbungen geschrieben, ich glaube es waren 10. Ich hatte vier Möglichkeiten und von diesen 4 hat mich die bei BMW am meisten gereizt. Das war 1977. Ich bin damals eingestiegen mit der Denke, naja, das machst du jetzt mal 3 Jahre und dann schaust du weiter. Und es gab dann für die nächsten 38 Jahre eigentlich nie einen Grund, mich zu verändern.
Was ist das Besondere am Unternehmen BMW für Sie gewesen?
Als ich einstieg, kannte ich das Unternehmen nicht. Da war es für mich die Aufgabe. Als ich drin war, zunehmend der Spirit im Unternehmen, die Art und Weise, wie gearbeitet wurde, die Herausforderungen, die in der Firma existierten, aber auch die, die mir persönlich gestellt wurden. Es wurde eigentlich immer spannender. Von Jahr zu Jahr wurde es spannender.
Haben Sie die Formel 1 damals schon verfolgt?
Ja, natürlich, schon vorher, schon als Kind, wobei das damals sehr schwierig war. Im Fernsehen gab es sowas gar nicht. Ich bin aber aufgewachsen auf halbem Weg zwischen Spa und Nürburgring. Und in unserem Städtchen, da wusste jeder, der zum Rennen fährt, dass er mich nur anrufen muss und schon sitze ich neben ihm im Auto.
Monschau, richtig, ne?
Ja, genau.
Welche Strecke hat Ihnen besser gefallen, Nürburgring oder Spa?
Spa. Ja. Spa war spektakulärer, es war auch für die Zuschauer einfach attraktiver. Es gab in Eau Rouge und oben an La Source, da gab es Stellen, die man an keiner anderen Rennstrecke so nah erleben konnte und so spektakulär. Und es war auch man war auch schneller da, Anreise, Abreise ging besser, Nürburgring war immer Stau. In Spa gab es keine gescheite Straße, aber 100 Nebenstraßen, die keiner kannte, die unbeschildert waren. Da kam man meistens völlig ungestört zur Strecke.
Das hat mein Vater mir auch damals gesagt. Der ist da ja geboren in der Ecke und war auch immer sehr häufig in Spa. Und der meinte immer, ja, der hatte den Vorteil des Einheimischen, aber da ist, da waren sehr viele Straßen, die er befahren konnte, die andere so nicht kannten. Aber offensichtlich kannten sie die auch.
Ja, also so gesehen war ich einheimisch.
Ja, wollen wir mal ein bisschen vorspulen, wollen die Zeit ganz effektiv nutzen. 1999 sind Sie mit Gerhard Berger dann als Motorsportdirektor bei BMW bestellt worden. Wie kam das denn zustande?
Ja, das kam etwas überraschend, obwohl natürlich jeder in der Firma wusste, dass ich Motorsport infiziert bin. Aber es war so, ich war zu der Zeit das, was man heute CIO nennt, im Neudeutsch, also Chief Innovation Officer. Ich war verantwortlich für die Sonderprojekte, für Showcars, Entwicklungs- und Technologieträger und dergleichen. Das war die BMW Technik GmbH und ich habe dann als zweites Standbein das BMW Lab im Silicon Valley gegründet. Wir haben sehr spannende Projekte gemacht und ich war eigentlich sehr zufrieden auf der Stelle, bis dann der Ruf kam, Motorsport. Da war Gerhard Berger schon an Bord geholt worden, aber der Vorstand rief mich damals an. Professor Milberg holte mich aus dem Urlaub und meinte, ich solle doch an der Seite von Gerhard Berger das Motorsportgeschäft betreiben. Und ich habe das mit großem Stirnrunzeln hingenommen, habe es dann auch abgelehnt mit der Aussage Doppelspitze. Sowas kann ja gar nicht gehen. Das geht in 9 von 10 Fällen schief. Und ich wurde dann nach 2 Wochen wieder zitiert und dann war das schon eine sehr eindringliche Ansprache. Und da habe ich dann eingewilligt, mich mal mit dem Gerhard an einen Tisch zu setzen. Wir haben uns unterhalten und von da an war das Thema erledigt. Wir haben uns sofort blind verstanden. Wir haben natürlich auch sofort gesehen, dass wir uns ideal ergänzen. Denn der Gerhard kannte den Sport, der kannte die Formel 1, aber nicht BMW. Ich kannte BMW, aber noch nicht den Sport. Und wir haben uns vom ersten Tag an hundertprozentig verstanden und vertraut. Und das hat dann auch eine super tolle Zusammenarbeit gegeben. Ich muss sagen, es waren eigentlich die schönsten Jahre in meinem gesamten Berufsleben.
Herr Theissen, diese Skepsis anfangs, bevor Sie den Gerhard Berger kennengelernt haben, hatte die zu dem Zeitpunkt, bevor Sie ihn eben das erste Mal so richtig getroffen haben in diesem Kontext, auch was mit seiner Person zu tun oder eher mit der Tatsache, dass Sie jetzt eine Doppelspitze nicht so toll fanden?
Überhaupt nicht mit der Person. Wir kannten uns ja gar nicht. Es war rein das Thema Doppelspitze, geteilte Verantwortung. Da ist natürlich immer die Gefahr, dass man, dass im Fall des Misserfolgs großer Streit entsteht. Aber wir hatten wirklich eine schwere Aufgabe vor der Nase und es gab nie eine Situation, wo wir ein Problem miteinander gehabt hätten. Ich glaube eher, dass keiner von uns es alleine geschafft hätte.
Mit wem war die Zusammenarbeit einfacher? Mit Gerhard Berger oder mit den Kollegen bei Williams?
Ja, das waren natürlich zwei Welten. Gerhard Berger und ich waren ein Team. Williams war auch ein Team. Aber man kann nicht sagen, dass wir ein gemeinsames Team waren. Wir hatten sowohl von den Aufgaben eine klare Abgrenzung, als auch natürlich von der Firmenkultur. Das war schon etwas ganz anderes.
Wie haben Sie die Zusammenarbeit, wie lief Ihre Zusammenarbeit mit Frank Williams, Patrick Head so ab? Also sind Sie oft aneinander geraten? Haben sich die Ideologien zu oft nicht emulgieren lassen?
Also ich war ja eher für die technische Seite zuständig und damit war Patrick Head mein Counterpart. Wir waren uns schon alle klar, dass wir nur gemeinsam Erfolg haben können, aber es gab trotzdem unterschiedliche Einschätzungen oft und auch unterschiedliche Vorgehensweisen. Das war auch ganz klar, denn als wir 99 das Vorbereitungsjahr für die erste Saison hatten, da war Williams und vor allen Dingen Patrick Head, die waren Gurus in der Formel 1 und wir waren absolute Greenhorns auf der Technikseite. Und das hat sich auch ins erste Jahr hineingezogen, wo wir gerade mit Mühe den ersten Motor fürs erste Rennen fertig gekriegt haben. Wir haben vor dem ersten Rennen nicht einen Motor über die volle Distanz gebracht. Weder auf der Strecke noch auf dem Prüfstand, glaube ich, ist es uns einmal gelungen, aber auf der Strecke nie. Und das war einfach unglaublich, dass wir dann ins erste Rennen gingen und der Ralf Schumacher nicht nur ins Ziel, sondern fährt nur in die Punkte, fährt direkt aufs Podest und auf den dritten Platz. Das war für uns sowas von unvorstellbar und für Williams natürlich genauso. Es hat uns sehr geholfen in der Zusammenarbeit. Die Spannungen wurden danach deutlich geringer. Williams hat auch gesehen, dass wir in der ersten Saison dann wirklich systematisch Monat für Monat uns herangearbeitet haben an den Wettbewerb. Aber es war keine einfache Zeit und es war mit zwischen Patrick und mir hat es dann schon öfter gefunkt. Es gab dann auch eine sehr schöne Anekdote. Ich bin zusammen mit Patrick die Mille Miglia gefahren. Das war gedacht sozusagen als Bonding-Event. Und es lief eigentlich auch ganz gut bis kurz vor Schluss. Da waren wir auf der letzten Etappe zwischen Modena und Brescia. Da fährt man auf einer Landstraße, eigentlich zweispurig. Aber die Mille Miglia Autos fahren in der Mitte, praktisch in dritter Spur. Das kann man insofern machen, als da ein Polizeimotorrad vorausfährt. Jetzt war es aber so, dass ab und zu normale Autos sich in diese Schlange einreiten und genau vor mir machte das auch einer, fuhr eine Zeit lang mit und plötzlich hatte den Blinker an und plötzlich tritt er auf die Bremse und fährt links in einen Supermarktparkplatz rein. Und ich habe auf diesen Moment überhaupt nicht aufgepasst, fahre dem hinten aufs linke Hinterrad und der zieht uns mit auf den Supermarktparkplatz. Gott sei Dank nur Blechschaden, allerdings erheblicher Blechschaden. Ich habe dann zum Patrick gesagt, are you hurt? Zurück kam ein, no, I told you twice he's turning left. Und das war das Letzte, was er an dem Tag mit mir gesprochen hat.
Oh nein.
Das ist natürlich übel. Ja, wir haben noch eine.
Man kann schon sagen, dass wir bei allen Verschiedenheiten über die Jahre dann doch großen Respekt füreinander entwickelt haben.
Zu dem Thema haben wir auch eine Hörerfrage reinbekommen. Und zwar hat Ralf Schumacher mal erwähnt, dass damals überlegt wurde, dass BMW in Williams investiert und die das aber nicht wollten. Und was glauben Sie, wäre Williams damit heute besser dran und hätte, wenn es diese Partnerschaft gegeben hätte, diese Partnerschaft die Krise eher überlebt als die Kombination BMW Sauber?
Also das war nicht wirklich ein Thema. BMW hatte nie vor, in Williams zu investieren. Was wir schon immer wieder mehrfach angeboten haben, ist, in Technik zu investieren und mehr Verantwortung zu übernehmen als nur für den Motor. Aber in die Firma Williams einzusteigen, das war zumindest zu meiner Zeit kein Thema.
Das Verhältnis, Herr Theissen, zwischen Ihnen und Patrick Head, das war ja teilweise sehr zerrüttet. Also die letzten Minuten habe ich Ihnen so ein bisschen zugehört und parallel dazu ein paar Artikel aus dem Jahr 2005 rausgeholt. Einen, da darf ich mal Patrick Head draus zitieren. Leider hat sich unser Partner dazu entschieden, den Leuten zu erzählen, dass sie selbst perfekt sind. Gleichzeitig beschuldigen sie uns. Das ist ehrlich gesagt nicht nur unprofessionell, sondern es zeugt auch von einem schlechten Charakter. Und ihn persönlich unterstellt er, das war ein Interview mit Sport Automoto damals, eine unehrliche Vorgehensweise. Hat man das alles irgendwann später mal aussortiert, als da ein bisschen Gras drüber gewachsen war? Vielleicht können Sie uns so in diese am Ende doch sehr zerrüttete Beziehung, die übrigens, glaube ich, mit Frank Williams wesentlich besser war als mit Patrick Head, korrigieren Sie mich da, wenn ich falsch liege, vielleicht können Sie uns die Geschichte so ein bisschen erzählen.
Also zu Ihrer letzten Aussage, das stimmt, mit Frank Williams war das Verhältnis wesentlich entspannter. der hat auch überhaupt nicht so emotional agiert wie der Patrick. Die Aussagen, die Sie da zitieren, die können in der Tat nur aus dem Jahr 2005 sein. Das war so die Zeit Mitte der Saison. Ich glaube, es war in Indianapolis, wo wir dann verkündet haben, dass wir aussteigen aus der Partnerschaft zum Saisonende. Und das hat schon eine Menge Bitterkeit und Vorwürfe auf Williams Seite hervorgerufen, dass der Patrick mir Unehrlichkeit unterstellt hat. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Das hat er mir persönlich nie gesagt. Aber man muss also schon sehen, dass dann speziell Mitte der Saison 2005, das waren halt diese Juni-Rennen, wo bei uns die Entscheidung fiel und dann natürlich auch zuerst an Williams kommuniziert wurde, bevor es in die Öffentlichkeit ging. Da gab es einige sehr harsche Reaktionen drauf.
Aber war die Entscheidung für Sauber? Hinwil war jetzt auch logistisch irgendwie näher als England, kann ich mir vorstellen. Hatte die auch was mit dem menschlichen Faktor zu tun, dass es da ein bisschen gekriselt hat? Oder kam dieses wirklich brutale, auch medial aufeinander eindreschen, das Patrick Head ja damals betrieben hat, kam das erst nachdem eigentlich die Trennung an Williams kommuniziert wurde?
Solche Aussagen, die kamen wirklich erst in dieser Zeit, als klar war, dass das zu Ende geht mit dem Saisonende. Es waren aber nicht die Form der Zusammenarbeit, die zu der Entscheidung BMW Sauber geführt hat, sondern es war die Performance. Und nach meiner Meinung und auch nach Gerhard Bergers Meinung, der ja dann schon nicht mehr an Bord war, hätten wir den Schritt schon 2 Jahre früher tun sollen.
Wir machen jetzt die erste Pause und dann sprechen wir gleich weiter hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de mit Mario Theissen. Bleibt dran. Ihr hört Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau, Christian Immervoll, unser Gast heute. Mario Theissen, mit dem wir gerade über die Partnerschaft zwischen BMW und Williams gesprochen haben, den Turn zu Sauber. Ich möchte nochmal an diese Williams-Geschichte anknüpfen und zwar rein von dem, was am Ende leistungstechnisch da stand. Das Jahr 2003 mit 144 Punkten, dem zweiten Platz in der Konstrukteurswertung, war das beste Auto insgesamt, was Sie hatten, oder würden Sie da ein anderes sogar noch vorziehen?
Nein, in der Tat, 2003 hätten wir den Titel holen müssen. Da waren wir zur Mitte der Saison mal vorne in der WM-Wertung und eigentlich haben wir den Titel durch Unkonzentriertheit in den letzten Rennen verloren.
Nur, also woran machen Sie es fest? Sie hatten mit Juan Pablo Montoya und Ralf Schumacher ja auch zwei Fahrer, die ja durchaus ambitioniert waren, die schnell waren. Sie sagen Unkonzentriertheiten, fahrerseits oder auch teamseits?
In allen Bereichen. Und muss jetzt sagen, ich habe 15 Jahre später nicht mehr alle Details in Erinnerung, aber es ging eigentlich los in Indianapolis, da haben wir nicht die Punkte geholt, die wir von der Performance her hätten holen sollen. Und von da an waren wir eigentlich nicht mehr so richtig auf der Höhe.
Ich würde gerne mal über diese Fahrerpaarung sprechen, Juan Pablo Montoya und Ralf Schumacher. War ja jahrelang die Fahrerpaarung, die Sie begleitet haben auch. Es fing ja an mit Ralf Schumacher und Jenson Button. Das endete nach einem Jahr, Button dann zu Benetton rübergegangen. Wie haben Sie diese Fahrerpaarung wahrgenommen? Wie war es, mit denen zusammenzuarbeiten? Wer hat besseres Feedback gegeben? Können Sie sich da noch dran erinnern, was den Motor anging?
Ja, also der analytischere Mann war zweifellos Ralf Schumacher. Der war natürlich auch schon im Vorbereitungsjahr 99 da. Der war von Anfang an dabei. Der kannte die Ingenieure. Und hat sich auch am Anfang im Jahr 2000, also in unserem Startjahr, sehr viel Zeit genommen mit den Ingenieuren, um zu helfen, wirklich mit dem Motor nach vorne zu kommen.
Herr Theissen, bei der Gelegenheit können wir vielleicht einen Mythos über Juan Pablo Montoya so ein bisschen aufklären. Ich habe immer wieder die Geschichte gehört, dass es die Ehefrau von Patrick Head war, die ihn so ein bisschen entdeckt, ist vielleicht übertrieben, aber die sich doch sehr um ihn gekümmert und auch ein bisschen geschoben hat, dass er diesen Drive kriegt. Können Sie das aufklären, ob das stimmt?
Nee, das kann ich nicht. Wenn es so war, dann ist es an mir vorbeigegangen. Es ist ja so gewesen, dass die Fahrerbesetzung ein reines Williams-Thema war. Frank Williams hat uns zwar freundlicherweise einbezogen in seine Überlegungen, aber wir haben da nicht mitdiskutiert. Wir haben das aufgenommen, haben festgestellt, dass Williams die besten Fahrer gesucht hat und damit war für uns das Thema erledigt.
Hatte es denn für Sie einen Einschlag, dass ein deutscher Fahrer eigentlich quasi immer dabei war? 2005 war es ja dann noch Nick Heidfeld.
Ja, das war für uns natürlich, das haben wir positiv gesehen. Auch hier war es allerdings so, dass die Entscheidung über die Fahrerbesetzung auf Williams Seite lag. Ich kann mich aber noch gut erinnern an die erste Testfahrt, wo der Nick dabei war. Da hat es geregnet. Und da hat er die Williams Crew sehr beeindruckt mit seiner Regen-Performance und das hat sicher zu der Entscheidung beigetragen.
Ich erinnere mich an meinen Landsmann Alexander Wurz, der vor gar nicht so langer Zeit in einem Interview gesagt hat, dass 2006, wenn wir schon über verschiedene Fahrer sprechen, die so für Sie gefahren sind, dass er 2006 eigentlich vorgesehen war und auch, glaube ich, schon selbst beim Besuch war mit Seatfitting und so weiter, für BMW sauber zu fahren, dass das nur gescheitert sei an seiner Größe und deswegen dann Robert Kubica zum Zug kam. Ist das so ungefähr zumindest richtig? Ich habe jetzt auch vielleicht den Alex nicht ganz hundertprozentig wiedergegeben, aber im Kern war das die Geschichte.
Kann ich nicht bestätigen.
Okay, klare Antwort, würde ich sagen. ja, was soll man sagen, ne? Also, ja. Christian, noch eine Anschlussfrage daran?
Nee, gar nicht. Also ich sage es ja viel mit wenigen Worten.
Okay. Wir hatten jetzt ja gerade, Herr Theissen, Sie haben es ja sicherlich mitverfolgt, diese Rennabsage und wie es sich hingezogen hat in Australien aufgrund des Coronavirus. Sie waren in Indianapolis 2005 live dabei. Ich habe gesagt im Podcast relativ deutlich, da hat sich die Formel 1 das erste Mal seit Indianapolis 2005 in der Öffentlichkeitsdarstellung und so, wie Sie Sachen kommunizieren, also nur schlechter war es halt Indy 2005. Sie waren damals live dabei. Können Sie noch mal so ein bisschen wiedergeben, wie das damals abgelaufen ist mit dieser Absage, mit diesem Aussteigen aller Michelin-Teams und dem Echo damals? Und können Sie da Vergleiche ziehen zu dem, wie jetzt kommuniziert worden ist, wenn Sie es im Wind verfolgt haben?
Also damals, wie die Entscheidung zustande kam, das habe ich so nicht mehr auf dem Schirm. Das war auch dann eher das Geschäft von Williams als das unsere. Ich kann nur sagen, dass es hochpeinlich war für uns, dort vor Ort zu sein, nicht zu fahren, die Zuschauer auf den Rängen zu sehen und dann praktisch ohne unverrichteter Dinge wieder abzureisen. Das war für mich ein extrem unangenehmes Gefühl.
Gab es da seitens BMW, also seitens des Konzerns auch nochmal Feedback an Sie? Also, weil das ist ja sicherlich auch ein Unternehmen, was gerade in der Außendarstellung sehr darauf achtet, eben nicht solche Skandale, so nenne ich es jetzt einfach mal, mitzuproduzieren.
Ja, aber das war, da gab es überhaupt keinen Kontakt zur Homebase von unserer Seite. Das ist ja am Wochenende passiert. Man kann in diese Dinge ohnehin nicht eingreifen, zumindest nicht wir in der damaligen Rolle als Motorenpartner von Williams. Also das war bei BMW kein Thema.
Okay. Vieles änderte sich dann für Sie persönlich ja auch dann mit dem Einstieg bei Sauber. Wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Wie ist das dann zustande gekommen, so wie Sie sich noch erinnern? Und waren Sie dann damals Teamchef, waren Sie es nicht? Also wie war da Ihre Rolle?
Ja, ich war der Teamchef vom ersten bis zum letzten Tag. Es war also so, dass wir im Frühjahr 2005 die ersten Kontakte hatten mit Sauber, mit Peter Sauber, natürlich auch mit den Anteilseignern des Teams. Da war die UBS damals dabei. Wir haben mehrere Meetings gehabt und zur Saisonmitte, Mai, Juni, stand die Entscheidung fest. Und es wurde eben ein Vertrag gemacht, nachdem BMW das Team sauber übernimmt. Und wir haben praktisch dann ja, schon eine delikate Situation gehabt in der zweiten Saisonhälfte. Sie haben vorhin die Reaktion von Patrick Head angesprochen. Natürlich war es nicht einfach, mit Williams die Saison 2005 zu Ende zu fahren, während wir gleichzeitig schon mit Sauber Vorbereitungsarbeiten auf die 2006er Saison gemacht haben.
War es dann auch so, wie man sich das vorstellen muss, dass es dann, ich will nicht sagen so Ausbotungen gab, aber man kennt es ja vielleicht vom eigenen Job, wenn man dann weiß, man geht irgendwann, dass man nicht mehr in die letzten Sachen mit involviert wird oder so. Also waren die Spannungen da am Ende zu groß und wie hat sich auch Ihre Rolle ja dann transferiert? War dann immer klar, dass Sie bei BMW Sauber dann auch der Teamchef werden?
Ja, auf BMW-Seite war das klar, für mich war es auch klar. Die Zusammenarbeit mit Williams, die war schon absolut professionell, auch bis zum Saisonende. Da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Aber es ist einfach für beide Seiten da eine schwierige Kiste, sowohl für Williams als auch für uns, für BMW, auf zwei Hochzeiten zu tanzen.
Bei BMW Sauber waren Sie dann für die Fahrerpaarung verantwortlich, richtig?
Ja, fürs gesamte Geschäft, für alle Teamdinge, für die Finanzen, für die Fahrer, für die Organisation, also Teamchef im wahrsten Sinne des Wortes.
Warum war Nick Heidfeld die einzige, also, nein, anders gefragt, eigentlich waren ja Nick Heidfeld und Robert Kubica die Konstanten in allen vier Saisons, die sie an den Start gegangen sind mit BMW Sauber. Warum?
Es war nicht ganz so. Als wir 2006 in die erste Saison gegangen sind, da war Jacques Villeneuve der gesetzte Fahrer, weil der noch einen Vertrag hatte für das Jahr 2006. Nick Heidfeld haben wir den zweiten Sitz angeboten. Er ist dann von Williams zu uns gewechselt für 2006. Und das war für mich ein sehr wertvoller Wechsel, denn der Nick kannte sowohl BMW, er hatte mit uns schon mehrere Jahre gearbeitet. Er kannte aber auch Sauber, weil er vor Williams bei Sauber gefahren war. Und deswegen, gerade für diese erste Saison, war das die perfekte Kombination.
Dazu haben wir tatsächlich...
Ja, und dann kam Robert Kubica. Robert Kubica, wir haben eigentlich nur noch einen Testfahrer gebraucht, Ende 2005, für das Jahr 2006. Und den Robert Kubica, den haben wir mehr oder weniger blind zum Testfahrer gemacht. Ich hatte Gelegenheit, ihn ein einziges Mal zu sehen vorher. Das war in Macau im November 2005 in der Formel 3. Wir hatten aber keine Gelegenheit, mangels Tests, keine Gelegenheit, ihn einmal bei uns ins Auto zu setzen und sind dann einfach das Risiko eingegangen, ihn als Testfahrer zu engagieren. Und das war, kann man im Nachhinein sagen, ein absoluter Glücksgriff. Es war nämlich so, dass wir bei Saisonhälfte mit der Leistung von Jacques Villeneuve nicht so sehr zufrieden waren und haben dann Robert Kubica ins Auto gesetzt. Und er ist schon im dritten Rennen, das war in Monza 2006, aufs Podest gefahren.
Zu den Personalien haben wir tatsächlich auch Fragen reinbekommen. Vielleicht fange ich mal mit der Frage zu Robert Kubica an, beziehungsweise den beiden. Nämlich, was waren die Stärken damals von Robert Kubica in der BMW-Zeit und wie sehen Sie die Rückkehr jetzt von Robert Kubica jetzt mehr als 10 Jahre nach der BMW-Zeit? Also wie stehen Sie dazu?
Also die Stärke von Robert, als er bei uns gefahren ist, war zum einen natürlich seine fahrerischen Qualitäten. Die hat aber mehr oder weniger jeder, der es in die Formel 1 schafft. Ausgezeichnet hat ihn ein sehr starker Wille. Er wusste genau, wo er herkam. Er wusste genau, dass das die eine Chance ist, die er hat. Und er hat sich wirklich voll da reingehängt. Er ist einer, der sich selbst sehr stark disziplinieren und sehr stark zwingen kann. Das hat man damals schon erlebt. Und der wirklich maximale Ergebnisse aus dem herausholen kann, was ihm zur Verfügung steht. Und er war wirklich für uns ein Fahrer, dem man Weltmeisterpotenzial zubilligen konnte.
Was ja dann fast 2008 auch funktioniert hätte. Dazu schließe ich meine Frage ein, nämlich, und wenn Sie im Jahre 2008 wieder wären, was hätten Sie anders gemacht? Hätte man lieber aufs Jahr 2008 statt auf 2009 gesetzt?
Also die Aussage, die kam ja maßgeblich von Robert Kubica als Beschwerde, dass wir das 2008er Auto nicht weiter verfolgt hätten und uns zu früh auf 2009 konzentriert hätten. Das sehe ich, habe ich damals nicht so gesehen und sehe es auch heute nicht so. Wir haben das 2008er Auto im Lauf der Saison, auch in der zweiten Saisonhälfte, noch mindestens so stark weiterentwickelt wie im Jahr davor. Natürlich haben wir schon 2009 im Auge gehabt, weil das eine gravierende Reglementänderung war. Das haben alle anderen Teams aber auch gemacht. Also ich sehe diese Vernachlässigung nicht. Wir haben einfach in der zweiten Saisonhälfte es nicht ganz geschafft, den Speed beizubehalten, den wir hatten. Vielleicht auch, es sind immer eine Vielzahl von Faktoren, die da zusammenkommen. Am Ende hat es nicht ganz gereicht, schade, aber Sie sagen richtig, 2008 hatten wir ein Auto, mit dem wir den WM-Titel hätten holen können.
Wir machen die nächste Pause und sprechen gleich weiter mit Mario Theissen, hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje. Gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mario Theissen bei uns heute zu Gast, ehemaliger Hauptverantwortlicher für BMW Sauber. Ja, und Christian, 2009 dann die letzte BMW Sauber-Saison und eine Frage von dir.
Genau, Herr Theissen, mich erinnert so einiges in dieser Zeit, die wir gerade haben mit Coronavirus, Pandemie und vor allem der damit einhergehenden Weltwirtschaftskrise, an die Zeit, die Sie damals ja auch miterlebt haben, Ende 2009, als im Zuge der, damals war es die Lehman Brothers Krise, sich auch BMW zurückgezogen hat. Meine erste Frage zu diesem Thema lautet, letztendlich entscheiden das die Vorstände und so wie es damals kommuniziert wurde, war das operative Team, also ich nehme an auch Sie, eigentlich erst zu einem relativ späten Zeitpunkt darüber informiert, dass sozusagen bei der Formel 1 wirklich der Stecker gezogen wird. Wie groß war da der Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt, wo Sie davon erfahren haben und wo das dann auch offen nach außen kommuniziert wurde?
Das waren wenige Tage. Ich weiß jetzt nicht, ob es 3 oder 4 oder 5 waren, aber mehr war es nicht.
Okay, und die Parallele zur heutigen Situation sehen Sie die auch ein wenig? Ich frage deswegen, weil es gab ja schon vor dieser Krise, also bevor diese ganze Corona-Sache losging, Aussagen von zum Beispiel Renault, wonach der Gohn-Krise, nenne ich das mal, seitens des Vorstands hieß, man werde das Formel-1-Programm auf den Prüfstand stellen. Bei Daimler wurde ein Milliardensparprogramm angekündigt. Wenn man sich jetzt anschaut, wie sich die Automobilbranche mutmaßlich entwickeln wird, die vorher schon einen relativ schwierigen Stand hatte, jetzt mutmaßlich dann mit dem Rücken zur Wand stehen wird, befürchten Sie da, dass uns möglicherweise nochmal ein Herstellerexodus droht, so wie der, den Sie damals auch miterlebt haben?
Ja, das ist sicher nicht auszuschließen. Man muss das einfach mal abwarten. Ich denke, die Situation ist jetzt noch viel zu frisch. Wir befassen uns noch mit ganz anderen Dingen. Das kann man erst in einem halben Jahr beurteilen. Aber natürlich kann das passieren.
Haben Sie damals sehr an der Formel 1 gehangen, ganz persönlich, an diesem Formel 1-Projekt?
Ja, natürlich, am Projekt vor allen Dingen, aber am Team. Natürlich war das für uns, fürs Team und auch für mich selbst ein harter Schlag, als diese Entscheidung kam. Und es gab ja dann auch viele Diskussionen, Spekulationen, warum ist das jetzt so? Aus meiner Sicht gab es drei Faktoren, die damals zusammengespielt haben. Der erste Faktor war, dass wir 2009 kein Siegerauto hatten. Es war das Jahr des Doppeldiffusor, wo Brawn einfach vorne weggefahren ist. Ein Doppeldiffusor, den viele Teams für illegal hielten, der aber durchgewunken wurde von der FIA. Und wir haben es dann erst im Lauf der Saison geschafft, wieder auf die Füße zu kommen. Es hat alle Teams gleich getroffen. Die Spitzenteams von 2008 waren McLaren, Ferrari und BMW Sauber. Alle drei sind ins Mittelfeld zurückgefallen und haben erst im Lauf der Saison wieder Anschluss gefunden. Also es war kein Jahr, in dem wir titelfähig waren. Das zweite war natürlich die Wirtschaftskrise. Und der dritte Effekt war der Wechsel der Unternehmensstrategie von BMW hin zu Zukunftstechnologien. Diese drei Elemente haben eine Rolle gespielt. Natürlich hat die Öffentlichkeit vor allen Dingen mangelnde Wettbewerbsfähigkeit als Grund. Der Vorstand hat es argumentiert mit der neuen Unternehmensstrategie. Und wenn man heute sieht, wie sich die Firma BMW in den letzten 10 Jahren verändert hat, dann kann man sagen, das war der echte Grund. Und wenn ich jetzt mich in die Situation zurückversetze, 2008, das war im Juli, als diese Entscheidung fiel. Wenn wir im Juli die WM angeführt hätten, dann wäre die Entscheidung natürlich nicht gefallen. Wenn wir die WM aber dann im November gewonnen hätten, da bin ich sicher, dann wäre die Entscheidung erst recht gefallen. Es ging also im Rückblick betrachtet da nur um wenige Monate hin oder her.
Gab es jemals Angebote an Sie von anderen Teams, da mit einzusteigen? Weil Sie hatten ja schon relativ hohes Standing damals.
Ja, aber es war auch immer klar, dass ich ein BMW-Mann bin. Okay. Und ich hätte auch nicht BMW verlassen, um in einem anderen Team zu arbeiten. Ich habe in der Tat mein ganzes Berufsleben bei BMW verbracht. Und es war ja auch so, dass ich nicht nur Team Principal von BMW Sauber war, sondern auch Direktor BMW Motorsport, damit verantwortlich für alle werkseitigen Rennaktivitäten auf 4 Rädern. Da gab es noch Tourenwagen, da gab es GT, da gab es Kundensport. Und stand für mich nie zur Debatte auszusteigen und stattdessen in der Formel 1 zu bleiben.
Aber gab es Angebote?
Es gab ein paar Gespräche, ja.
Sie sagen aber sicherlich nicht mit wem, ne?
Erwarten.
Schade, man kann es ja versuchen. Wann sind Sie auf Sebastian Vettel aufmerksam geworden, Herr Theissen?
Da war er 14 Jahre, jetzt muss ich mal zurückrechnen. 77 ist er geboren, also das 87 geboren, also 2001. Da war ich irgendwo bei einem Rennen im Fahrerlager, einem Rennen, wo wir auch die Formel BMW fahren hatten. Und da zupft mich einer am Hemd und sagt, ich bin der Sebastian, nächstes Jahr fahre ich bei euch mit. Da war er also 14. Und in der Tat, im nächsten Jahr tauchte er auf als 15-Jähriger in der Formel BMW, fuhr die ganze Saison mit, wurde sofort Rookie of the Year. Und dann zwar im Folgejahr, in seinem zweiten mit 16, da hat er 18 von 20 Rennen gewonnen, einmal Zweiter und einmal den dritten Platz belegt. Also eine umwerfende Erfolgsserie. Und das war schon der Hammer, was er damals gezeigt hat.
Also kann man gar nicht sagen, dass Sie Sebastian Vettel entdeckt haben, sondern Sebastian Vettel hat Sie entdeckt.
Das war genau so, das war genau umgekehrt.
Was haben Sie an Sebastian Vettel, dem jungen Fahrer, so geschätzt und was hat er davon sein ganzes Leben oder seine ganze Karriere eigentlich nie verloren? Also wie viel junger Sebastian Vettel steckt heute noch in Sebastian Vettel?
Das weiß ich nicht. Ich habe natürlich schon eine Vorstellung. Zunächst mal muss man sagen, so jung wie er damals war, war er extrem reif. Er war den Altersgenossen deutlich voraus in der Professionalität, in der Fokussierung. Er hat also damals schon, wenn er irgendwo im Formel BMW einen Test gemacht hat, Da hat er sich einen Report geschrieben über jeden Testtag, was er gemacht hat, was Bemerkenswertes war, sodass er beim nächsten Mal, wenn er um die Strecke kam, genau wusste, was er zu tun hatte. Er ist immer 4 Stunden vor dem Rennen aufgestanden, auch wenn das Rennen morgens um 8 schon war. Die Formel BMW fuhr ja auf dem Rahmenprogramm, hat sich vorbereitet, hat Sport gemacht, damit er auf den Punkt fit war. Und auch sein Fitnessprogramm, das war einfach über alle anderen erhaben. Er hat sich für nichts anderes interessiert, voll da reingehängt, und das war absolut eindrucksvoll. Wenn Sie jetzt fragen, was hat er davon behalten, dann muss ich sagen, ich bin heute nicht mehr so nah an ihm dran wie früher. Aber der Charakter eines Menschen ändert sich nicht. Ich bin sicher, die Professionalität, mit der er herangeht, hat sich auch nicht geändert. Er hat da sehr viel von dem, was man auch eine Generation vorher bei Michael Schumacher gesehen hat. Und das sind schon herausragende Eigenschaften, die sich nicht verlieren.
Es gab dann ja beim Sebastian, Herr Dr. Theissner, diese Phase, wo er quasi zwischen Red Bull und Ihnen hin und oder dual gebrandet war, nennen wir es mal so. Er fuhr mit dem Red Bull-Helm im BMW, wenn ich mich richtig erinnere. Können Sie uns ein bisschen abholen, wie die Geschichte dann gelaufen ist? Warum hat er sich dann für Red Bull entschieden und nicht für BMW? Das ist nämlich eine Sache, die so richtig noch nicht dokumentiert ist. Zumindest ist mir nicht hundertprozentig bekannt.
Ja, also wenn Sie sagen dual gebrandet, dann sage ich, er war dual gefördert. Und zwar schon von der frühen Zeit an, von seiner Formel BMW-Zeit. Es war so, dass Red Bull ihn schon in der Kartzeit gefördert hat. Und als er dann in der Formel BMW fuhr, da haben wir uns mit Red Bull verständigt, dass wir von da an seine Karriere gemeinsam fördern. Das heißt, er wurde gefördert, auch als er in der Formel 3 fuhr. Er war von dem Moment der Formel BMW-Zeit an ein Red Bull und BMW Förderfahrer. Es war dann so, dass wir ihm bei BMW Sauber einen Testfahrerplatz bieten konnten, in dem Moment, wo Robert Kubica Jacques Villeneuve ablöste. Und diesen, da kann ich mich noch dran erinnern, das war in Istanbul 2006. Da war er als Testfahrer zum ersten Mal dabei. Es gab damals noch lange Telefonate an dem Rennwochenende mit Bernie Eccleston und mit Max Mosley, weil er einfach noch extrem jung war und aus der Formel 3 kam. Aber er hat dann die Zulassung bekommen als Testfahrer und von dem Zeitpunkt war er natürlich 100% bei BMW. Es war dann aber so, dass ein Jahr später, 2007, wir keinen Rennplatz hatten. Er war weiterhin Testfahrer bei uns. Und auf der Red Bull-Seite, genauer bei Toro Rosso, wurde plötzlich ein Rennsitz frei. Und da war es klar, dass er diese Chance nutzt. Das war entsprach der Zusammenarbeit mit Red Bull bis dahin und war auch für uns nie ein Thema. Denn wir waren in der Situation mit Nick Heidfeld und Kubica, dass wir das Team an die Spitze heranführten 2007. Und wir wollten in dieser Situation nicht einen extrem jungen Fahrer reinsetzen. Das konnten wir in dieser Situation nicht riskieren. Da war ganz einfach der Sprung zu Toro Rosso die logische Konsequenz.
Ich weiß, dass man im Nachhinein immer sehr, sehr leicht redet und möglicherweise dann auch die eine oder andere Entscheidung anders treffen würde. Aber mit dem Wissen darüber, wie sich Sebastian Vettel auch sehr schnell entwickelt hat anschließend, wäre es im Nachhinein vielleicht auch das Risiko wert gewesen, ihn zu dem Zeitpunkt schon in einen BMW sauber zu setzen?
Der Punkt ist, dass man ein Risiko nicht im Nachhinein bewerten kann. Das Risiko stellt sich dann, wenn man die Entscheidung treffen muss. Er hat sich natürlich super entwickelt, ganz klar. Natürlich hätte er sich bei uns im Auto genauso entwickelt. Kann man sagen. Aber in der Situation wissen Sie es halt nicht.
Macht es Sie ein Stück weit auch stolz, dass Sie, wenn man mal auf das Fahrertrio guckt, was Sie zum Beispiel 2007 oder 2006 ja dann auch als Testfahrer hatten mit Nick Heidfeld, dem ja auch mal nachgesagt worden ist, ein riesiges deutsches Talent zu sein, wo man ja auch ja, sich fragen kann, wenn der mal in einem siegfähigen Auto komplett gesessen hätte, was hätte der erreichen können? Robert Kubica, der dann später einen Vertrag bei Ferrari angeboten bekommen hat und mit Sebastian Vettel dann den späteren viermaligen Weltmeister an Bord gehabt zu haben, dass man ja wirklich eine Talentschmiede war und da auch jungen Fahrern eine Chance gegeben hat, plus einem Nick Heidfeld ja vielleicht sogar den Posten gegeben hat als Teamleader, den er so lange irgendwo gesucht hat und bei ihnen dann wirklich erst gefunden hat.
Natürlich macht einen das stolz. Ich freue mich sehr, dass diese Fahrer bei uns gefahren sind, dass sie auch bei uns zum Teil gewachsen sind. Das zeigt, dass wir damals schon sorgfältig und richtig hingeschaut haben. Und ich muss auch sagen, mit all diesen Fahrern war die Zusammenarbeit einfach super.
Damit belassen wir es bei diesem Take und ein Segment haben wir noch und dann wollen wir Herrn Theissen auch entlassen, aber ein bisschen muss er noch durchhalten und ihr auch, aber ich glaube, ihr habt da gar kein Problem und ich hoffe, Herr Theissen auch nicht und deswegen noch eine kurze Pause. Sehr gut. Deswegen noch eine kurze Pause und dann gleich noch einmal hier Starting Grid, Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, viermal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll, Chefredakteur vom Motorsport Network Germany, unser Gast. Mario Theissen und Ole, wir haben noch ein paar Hörerfragen an Herrn Theissen aus unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe.
Genau, vielleicht mal aufgreifen das Thema Nick Heidfeld. Hier wird unter anderem gefragt, warum konnte Nick damals nicht nach dieser ja doch guten Saison 2007 daran anknüpfen und auch, wie ist es damals eigentlich zu der Fahrt auf der Nordschleife gekommen?
Zur ersten Frage kann ich eigentlich wenig sagen. Wir hatten 2008 ein gutes Auto, ein Siegauto und da hat der Robert Kubica sich stärker geschlagen als der Nick. Die Details, warum und wieso, das sind ja meistens sehr subtile Dinge, die habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Es war einfach so. Zweite Frage, Nordschleife. Das war einfach damals eine Idee, die kam hoch. Ich weiß nicht mehr, wer die zuerst hatte, aber wir haben das als sehr faszinierend empfunden, ein Formel-1-Auto auf die Nordschleife zu bringen. Und parallel gab es ja zu der Zeit auch das BMW Superbike, das wir auch an dem Tag an der Nordschleife hatten und mit dem wir dann auch den Nick haben fahren lassen. Das war einfach, wie soll man sagen, ein Highlight für Fahrer und Team, sowas mal auszuprobieren.
Das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Dann vielleicht mal, weil das fragen auch einige, Sie haben ja gesagt, Sie verfolgen die Formel 1 aktuell schon ein bisschen. Wie sehen Sie eigentlich die aktuellen Motoren? Ja, diese Hybridmotoren, sind die angemessen aus Ihrer Sicht? Und wie wäre es eigentlich bezüglich Hersteller? Sind vier Hersteller, die aktuell in der Formel 1 sind, eigentlich ja ausreichend? Oder sagen Sie, ja, da müsste man eigentlich noch ein paar mehr haben?
Also, Wenn ich jetzt aus meiner Zeit da drauf blicke, wir sind die meiste Zeit mit V10 und V8 Motoren gefahren, dann im letzten Jahr 2009 zum ersten Mal mit hybriden Motoren. Die Faszination war bei den hochdrehenden V10 am höchsten. Beim V8 war es dann schon so, dass wir die Drehzahl zurücknehmen mussten und mehr Gewicht draufpacken mussten. Und bei den Folgemotoren war einfach war einfach der Thrill nicht mehr da wie bei dem V10. Wobei ich das nicht kritisieren will. Es war ja so, dass wir bei dem V10 mit knapp 20.000 Umdrehungen eine sehr geringe Lebensdauer hatten. Wir haben viele Motoren pro Jahr gebraucht und das war einfach wirtschaftlich schon sehr fragwürdig. Insofern sicher der richtige Schritt, der dann gemacht wurde. Nur für den Ingenieur war es halt nicht mehr so faszinierend und für manche Fahrer, wie ich heute höre, auch nicht. Und das hat sich fortgesetzt. Die Motoren oder der Antrieb, muss man heute sagen, ist einfach vernünftiger geworden, mit allen Vor- und Nachteilen. Zu der anderen Frage, 4 Motorenhersteller. Ich glaube, es ist wichtig, dass man mehr als 2 hat, weil es kann immer einer aussteigen. Ob es dann 3, 4 oder 5 sind, ist für mich weniger entscheidend.
Vielleicht noch 2, 3 Formel-1-Fragen, ehe wir dann auf das kommen, was Sie jetzt gerade aktuell machen, weil das wollen unsere Hörer natürlich auch hören und mich interessiert das auch. Wer war der beste Fahrer, mit dem Sie zusammengearbeitet haben in Ihrer Formel-1-Zeit?
In der Formel-1-Zeit, da war es der Sebastian Vettel, ganz klar.
Okay.
Ganz klar, auch wenn er bei uns eben nur bis zum Testfahrer dabei war.
Okay, das ist auch, das finde ich auch beachtlich, muss man sagen, eben weil er nur als Testfahrer mit am Start war. Was war das beste Auto, was Sie an den Start gebracht haben, Ihrer Meinung nach?
Das beste Auto in kompletter Eigenverantwortung war der 2008 BMW Sauber F108.
Bereuen Sie irgendwas im Nachhinein? Oder sagen Sie, Sie sind so zufrieden und würden so alles nochmal machen, wenn Sie nochmal zurückgehen könnten?
Also bereuen tue ich grundsätzlich nichts, denn was passiert ist, liegt hinter einem, das kann man sowieso nicht mehr ändern, da mache ich mir auch keine Gedanken mehr drüber.
Auch das ist eine sehr löbliche Einstellung, finde ich sehr gut und zeugt natürlich auch von jeder Menge Lebenserfahrung, muss man sagen, die Sie ja jetzt auch aktuell noch ja ein Stück weit in Automobilfunktion einbringen. Wie hat sich Ihr Leben seit dem Ruhestand, kann man ja sagen, Sie waren ja noch bis Mitte 2011 weiter Leiter der Motorsportaktivitäten von BMW. Jens Marquardt hat Sie dann sozusagen beerbt. Was machen Sie aktuell? Sie haben ja vorhin gesprochen, dass Sie jetzt mit Oldtimern in Verbindung gebracht werden können. Sie sind, wenn das richtig ist, seit 2014 Senior Vice President vom Oldtimer-Weltverband FIVA. Das ist richtig, ne?
Ja, FIVA nennen wir das.
FIVA,
ja,
okay.
Genau. FIVA mit V in der Mitte, nicht FIFA. Und auf das V legen wir zunehmend Wert.
Erzählen Sie mal, was ist Ihr Alltag aktuell? Was macht Ihnen da besonders Spaß an dem, was Sie gerade tun? Beim ADAC sind Sie ja auch noch.
Ja, also zunächst mal, als ich ausgestiegen bin bei BMW, da habe ich zunächst mal ein Jahr gar nichts gemacht, außer meiner Blogvorlesung an der HTW Dresden, die ich nach wie vor mache. Aber ansonsten gar nichts. Ich bin einfach morgens aufgestanden, habe mich gefreut, aus dem Fenster geschaut und gesagt, so, und jetzt entscheide ich, was ich mit diesem tollen Tag mache und keiner redet mehr rein. Das habe ich ein Jahr lang wirklich genossen, bis ich dann die Lust hatte, wieder was zu tun. Natürlich was mit Autos. Der ADAC hatte mich schon zu meiner BMW-Zeit, als bekannt wurde, dass ich aufhöre, angesprochen, ob ich nicht ehrenamtlich was für ein ADAC tun könnte. Die hatten natürlich Motorsport im Kopf. Und ich bin dann nach einem Jahr, habe ich mich gemeldet, gesagt, ja, ich könnte mir das vorstellen, ehrenamtlich natürlich. Aber was mich heute wirklich interessiert, sind Oldtimer. Die haben mich immer interessiert, aber da habe ich nie Zeit für gehabt und da möchte ich jetzt rein. Und so kam es dann auch. Ich bin seitdem Klassikreferent, kümmere mich um die Ausrichtung der Klassikaktivitäten des ADAC. Und wie Sie vorhin gesagt haben, dann auch im Oldtimer-Weltverband aktiv. Beides ehrenamtlich, beides um meinem Hobby zu frönen und dabei natürlich auch der Oldtimer-Szene etwas zurückzugeben.
Was ist an der Oldtimer-Szene so besonders? Ich meine, ich arbeite jetzt mittlerweile in einem Verlag und da haben wir sehr, sehr viel mit Oldtimern zu tun. Wir sind regelmäßig auch auf Oldtimer-Messen und verkaufen dort unsere Bücher. Was macht die Arbeit bei einem Oldtimer-Weltverband und das, was Sie da so erleben, so besonders? Was fasziniert Sie so daran?
Was mich fasziniert, sind die Fahrzeuge. Wenn man sich die Fahrzeuge anguckt, an denen wir uns als Kinder die Nase platt gedrückt haben, dann waren die noch herrlich verschieden. Sie waren herrlich unvollkommen, hatten Charakter. Sie waren wirklich sehr speziell, während die modernen Autos sich immer ähnlicher werden. Sie funktionieren immer perfekt. Man braucht keine speziellen Kenntnisse, um ein bestimmtes Fahrzeug zu fahren. Das war damals ganz anders. Und wenn ich mich in so ein Auto reinsetze, dann habe ich das Gefühl von früher, von einer Zeit, als ein Automobil noch etwas Besonderes war, etwas Außergewöhnliches war. Und das weckt bei mir Emotionen, die einfach viel größer sind, als wenn ich mit einem modernen Auto von A nach B fahre. Und das ist der eigentliche Treiber. Was man dann aber auch sagen kann, die Oldtimer-Szene ist eine gute Szene. Schöne Fahrzeuge, gute Leute, gute Events. Also da kann man schon sehr schön die Zeit verbringen und sehr viel Spaß haben. Es ist einfach für mich genauso spannend wie der Motorsport, nur ohne Wettbewerb. Und den Wettbewerb habe ich lang genug gehabt.
Das ist doch mal ein wunderbares Schlusswort. Aber ich muss noch eine letzte Frage stellen. Kommt denn kein Studierender in Ihren Blogvorlesungen mal auf Sie zu und möchte über die Formel 1 quatschen? Das kann ich mir ja fast nicht vorstellen.
Nee, da haben Sie recht. Das kommt natürlich jedes Mal vor. Es war auch dann, es war dann auch so, meine Vorlesung, die dreht sich um den Entwicklungs- und Entstehungsprozess eines Autos in der Industrie. Es war dann anfangs auch so, dass die am Ende der Vorlesung zu mir kamen und fragten, ja, was hat denn das jetzt mit Motorsport zu tun? Natürlich nichts oder nicht viel. Und deswegen haben wir dann auch jedes Jahr für die Studenten eine Exkursion gemacht zu einem DTM-Rennen, früher zu einem WTCC-Rennen, wo die Autos erklärt wurden, wo sie mit den Fahrern sprechen konnten. Und da war dann die Welt wieder in Ordnung.
Na, wunderbar. Herr Dr. Theissen, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit uns zu quatschen über Ihre Formel-1-Vergangenheit. Es hat mir super viel Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören, und ich find's schade, dass Sie nicht mehr so in dem Kosmos vorkommen. Ich glaube, Sie wären eine tolle Bereicherung, und vielleicht hören wir uns dann nochmal wieder, wer weiß. Aber einstweilen auch natürlich herzlichen Dank an den ADAC, der dieses Interview, dieses Gespräch vermittelt hat sozusagen. Bleiben Sie gesund, Herr Theissen, und noch ganz viel Spaß mit der Oldtimer-Szene und natürlich auch Ihrer Arbeit beim ADAC.
Ja, vielen Dank, und weiterhin auch euch viel Erfolg, viel Spaß im Motorsport.
Dankeschön. Und wir machen Schluss für heute. Wir beenden diese Sendung. Mein Name ist Kevin Scheuren. Wenn ihr wollt, lasst gerne Feedback da zu diesem Gespräch. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. iTunes-Rezension immer gerne schreiben. Folgt uns bei Twitter @Kevin_Scheuren, @MikeWeiss, MIKEVICE für Ole Waschkau, @MST_ChristianN. Christian, dir vielen Dank auch, dass du heute mit dabei warst und dieses Gespräch mitgeführt hast.
Bitte gerne. Hat mich sehr gefreut, den Herrn Theissen mal wieder zu hören zumindest.
Und zu guter Letzt natürlich das letzte Wort, Ole Waschka.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein kleiner Einblick in die Arbeit bei BMW und natürlich auch in die gute alte Zeit bei der Formel 1, um euch ja diese Phase zu überbrücken. Fand es sehr interessant, hoffe ja auch, freue mich auf euer Feedback, und wir hören uns dann beim nächsten Mal hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
Keep racing
auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.